Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Auch ein ganz, 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 ganz großer Punkt in Göttingen sind die Finanzen. Habt ihr auch nochmal als extra Kapitel im Wahlprogramm. Jetzt gerade ist es ja generell nicht nur in Göttingen so, sondern deutschlandweit, dass die Defizite in den vergangenen Jahren bei den jeweiligen Haushalten enorm waren. Ich glaube, deutschlandweit waren die im vergangenen Jahr bei knapp 30 Milliarden. In Göttingen selbst waren es letztes Jahr 48 Millionen Euro, die wir im Minus waren. Jetzt werden es perspektivisch 57 Millionen für das aktuelle Haushaltsjahr. Was sind eure konkreten Pläne, um den Haushalt zu stärken?
Das Ding ist, wie stärken wir allein als Stadt die Finanzen? Was ich ja ganz am Anfang schon erwähnt habe, Schuldenbremse ist dabei ein Riesenproblem, weil der Bund natürlich Aufgaben an das Land weitergeben kann und das Land gibt es an die Kommunen weiter. Aber ohne die entsprechende Förderung, ohne die entsprechenden finanziellen Mittel. Das heißt, hier kommt eine Aufgabe, mach, aber schau, wie du da hinkommst. Das können wir aber leider auch als Stadt nicht alleine ändern, auch wenn natürlich unsere Fraktion im Bundestag sich dafür einsetzen wird, dass wir von dieser Schuldenbremse wegkommen, weil es funktioniert einfach nicht mit den Investitionen vor Ort. Wichtig ist einfach, dass wir Fördermittel sinnvoll einwerben. Wir brauchen einfach Fördermittel, um diese Projekte zu finanzieren, das ist ganz klar. Und die gibt es und da muss man sich auch konsequent drum kümmern. Vielleicht steht dann wieder die deutsche Bürokratie ein bisschen im Weg und es ist alles nicht einfach und man muss wirklich dran sein, aber da gibt es Möglichkeiten. Und natürlich gibt es auch mal Einsparpotenzial an verschiedenen Stellen, aber da muss man schauen, wie spart man sozialverträglich ein. Wir können nicht immer bei Bildung, bei Kultur, bei sozialen Angeboten sparen. Das funktioniert vielleicht in einer coolen Excel-Tabelle, aber gesellschaftlich funktioniert das nicht. Und dann ist natürlich die Frage, wie erwirtschaftet man mehr Einnahmen? Immer mehr Steuern ist im...
Steuer habt ihr da ja drin, die Verpackungssteuer. Mhm. Da gab es letztes Jahr schon mal einen Antrag von den Grünen, in dem auch, glaube ich, als Beispiel angeführt wurde Tübingen, wo 800.000 Euro in einem Jahr durch diese Verpackungssteuer zusätzlich an Einnahmen generiert wurden. Der Antrag wurde abgelehnt. Ihr haltet jetzt weiter an der Verpackungssteuer fest. Seht ihr da bessere Chancen für den nächsten Stadtrat?
Das liegt natürlich mal daran, welche Mehrheiten sind da. Und es gibt natürlich auch Argumente dagegen, aber es gibt auch viele Argumente für so eine Verpackungssteuer. Man kann damit auch Mehrwegpfandsysteme einbinden. Man kann Müll und Verschmutzung reduzieren. Was natürlich an der anderen Seite wieder Kosten spart durch die Entsorgung. Kein Haushaltsposten steht für sich alleine. Alle Kosten hängen irgendwo dann doch miteinander zusammen. Und dann muss man auch schauen, was für Auswirkungen hat das. Ich glaube, es macht nichts unbedingt unbezahlbar, auch wenn das immer gerne angeführt wird. Die praktische Umsetzung ist immer eine Frage, wie macht man es auch da sozialverträglich, das stimmt.
Und wollt ihr dann quasi an dem gleichen Konzept festhalten wie im vergangenen Jahr oder sagen, okay, das ist ja irgendwie nicht durchgegangen, überlegen wir nochmal, formulieren wir was um, bringen wir neue Ideen rein?
Dafür bin ich nicht zu vertraut mit dem genauen Konzept, aber ich würde sagen, kein Konzept ist immer fest. Es gibt immer neue Ideen, neue Impulse, auch neue Bedingungen, die da zu berücksichtigen sind. Aber wenn in 3 Jahren eine bessere Idee aufkommt oder wieder ein Projekt oder eine Idee weiterentwickeln können, besser ist, dann macht man es natürlich besser. Da würde ich nicht sagen, dass da irgendwer so stursinnig ist und sagt, so haben wir es vor 5 Jahren gemacht, das bleibt so.
Es geht ja primär aber darum, Maßnahmen zu schaffen, um eben Gelder zu generieren und weniger darum, was es jetzt im Konkreten ist. Es muss einfach Gelder her. Und natürlich kann man irgendwie den Einzelhandel stützen, die mittelständischen Unternehmen hier vor Ort und so weiter. Aber das würde es nicht mal eben so schnell lösen. Es braucht ja auch irgendwie zum Beispiel Konnektionsausgleich, also so, wenn wir als Kommune Länderaufgaben übernehmen, dann brauchen wir auch entsprechend die Gelder von Landesebene, damit wir uns nicht am Ende verschulden. Es steht ja nicht zur Option, ob man jetzt irgendwie das Deutsche Theater verfallen lässt oder ob man jetzt bei Kitas einspart oder so. Es sind ja einfach alles essentielle Bestandteile, die für das städtische Leben wichtig sind und die auch für die Individuen hier sehr wichtig sind. Wir können uns nicht zugrunde sparen. Wir müssen ja irgendwie trotzdem weitermachen und trotzdem dafür sorgen, dass man irgendwie gesund und sozial hier leben kann.
Ihr hattet ja gerade schon so die Aufgaben angesprochen, die vom Bund und Land quasi jetzt ausgelagert werden auf die Kommunen und die man dann irgendwie finanzieren soll und umsetzen soll. Aber ihr würdet an der Stelle trotzdem sagen, ja, das sind die Aufgaben vom Bund, die müssen wir machen, aber Göttingen hat eigene Projekte. Das heißt, es soll nicht beim eigenen eingespart werden, um das umsetzen zu können, sondern, also klar, irgendwo muss man auch mal sparen, aber es soll jetzt wahrscheinlich tendenziell trotzdem der Fokus darauf liegen, dass Göttingen höhere Lebensqualität erhält und eure Ziele so weitestgehend umgesetzt werden.
Ich glaube, dass es gar nicht so klar voneinander trennbar ist. Ein großes Thema war da zum Beispiel ÖPNV und das Deutschlandticket. Also während vorher ja jeder kleine Verkehrsbetrieb da irgendwie seine eigenen Tickets abgerechnet hat, hat das Deutschland-Ticket natürlich ermöglicht, dass man als Einzelperson super easy und günstig irgendwie an seine Tickets kommt. Hat aber auch dafür gesorgt, dass es halt mehr zentralisiert wurde, dass man halt nicht mehr jetzt ganz konkret irgendwie die Göttinger Verkehrsbetriebe unterstützt hat, sondern quasi sein Deutschland-Ticket gekauft hat und damit dann einfach überall in Deutschland rumfahren kann, was ja dann auch die Verkehrsbetriebe hiermit abdeckt. Und der Ausgleich dafür ist halt einfach zu gering, was ja dann auch wieder die Verkehrsbetriebe hier vor Ort belastet, dann dafür sorgt, dass man so wenig Geld hat für Personal etc. Also im Prinzip kommen wir dann in so eine Endlosschleife dazu, wo wir am Anfang standen. Und da müsste einfach auch die Möglichkeit da sein, finanziellen Ausgleich zu schaffen, um halt die Kommunen auch nicht zu sehr zu belasten.
Wir haben jetzt ja hier in Göttingen selbst seit einigen Jahren so ein kleines Innenstadtsterben, kann man es ja fast nennen. Also super viele Geschäfte machen zu, Läden bleiben dann leer stehen, beziehungsweise es wird immer nur kurzzeitig vermietet und dann ist das nächste Geschäft da auch schnell wieder raus. Was sind da so eure Ansätze, um die Innenstadt zu erhalten?
Ich glaube, es ist halt irgendwie schwierig, weil die Verdrängung des kommunalen Einzelhandels auch sehr viel mit der Verbreitung von Ketten dann entsprechend in Verbindung steht. Und ich weiß nicht, wir können jetzt nicht irgendwie H&M verbieten, hier eine Filiale aufzumachen oder so. Aber man kann ja eben schauen, dass man einfach zusieht, den Einzelhandel weiter zu unterstützen, dass man schaut, wo sind Bedarfe, wie können wir die irgendwie umsetzen, dass man die auch entsprechend in Anträge fasst, dass man auch Möglichkeiten schafft, den entstandenen Leerstand sinnvoll zu nutzen, zum Beispiel soziale Zentren oder Familienzentren stärker zu etablieren, um eben nicht einfach die Gebäude so vor sich hin verrotten zu lassen, also nicht einfach dafür zu sorgen, dass man dann in ein leeres Schaufenster blickt oder so. Aber natürlich ist das dann auch nur eine Intervention, also dann ist es ja schon zu spät eigentlich. Es braucht einfach mehr Support, mehr Gelder für die kommunalen Anbieter, vielleicht auch Möglichkeiten, nicht unbedingt eine Werbeplattform zu bieten, aber die vielleicht im Zweifel auch zu präferieren. Also wenn man jetzt eine größere kommunale Veranstaltung macht und man überlegt, okay, wen hole ich mir als Catering oder wer stellt die Deko oder so, dass man halt ganz genau schaut, wer sind die Leute, die man am Ende irgendwie engagiert? Wie kann ich meine Betriebe vor Ort entsprechend fördern? Nehme ich dann vielleicht eher den kleineren Floristen? Auch wenn er dann teurer ist, schaue ich vielleicht eher auf bio-vegan regionale Verpflegung, als dass ich jetzt den günstigsten Schnapper mache, den man da so finden kann. Wenn man Handhabe hat, also wenn man finanzielle Mittel dort reinstecken kann, dass man das eben auch entsprechend anvisiert, wobei es halt auch ein sehr individueller Ansatz ist. Also letztendlich muss man einfach dafür sorgen, dass die Ketten nicht den kleinen Einzelhandel verdrängen.
Ich glaube, das Wichtige sind dann, so wie es im Programm steht, eben die Rahmenbedingungen für die Stadt. Wenn wir halt wieder von ganz am Anfang gehen mit Klimafolgenanpassungen, wenn ich am Gänseliese stehe und ich brüte dabei 40 Grad auf dem Pflaster, dann bleibe ich zu Hause. Und dann kaufe ich da nicht vor Ort ein, dann bestelle ich zur Not oder meine Klamotten online, statt irgendwie in die Innenstadt zu gehen oder meine Schuhe oder sonst was. Ich glaube, da muss die Innenstadt in dem Sinne einfach ein attraktiver Ort sein, wo es vielleicht aber auch nicht nur um Konsum geht, sondern auch ein sozialer Raum, ein konsumfreier Raum, wo man sich gerne aufhalten möchte. Und dann bedingt sich das ja auch in einem Prozess. Also es sind ja nicht immer einzelne Stellschrauben, die man drehen kann, dann wird alles super, sondern wenn ich nicht in die Stadt komme, dann gehe ich da nicht essen und dann geht es den Restaurants schlecht oder der Gastro. Ich könnte natürlich auch bestellen, aber bieten die vielleicht nicht an, können die vielleicht nicht anbieten. Also muss ich irgendwie vor Ort hinkommen. Dafür brauchen wir dann halt einen besseren ÖPNV, weil da nicht jeder einzeln mit dem Auto durch die Innenstadt fahren kann und einen einzelnen Parkplatz für zwei Leute belegen kann. Das sind dann halt einfach ÖPNV, Klimafolgenanpassung, soziale Themen, kulturelle Themen, die einfach alle in dieser Innenstadt zusammenhängen, um solche Probleme anzugehen.
Wie sieht das aus mit Mieten? Ich könnte mir vorstellen, dass Mieten in der Innenstadt auch ein Problem sein könnten, wenn die zu hoch werden, dass dann Einzelhändler sagen, naja, wird schwierig.
Dann sind wir wieder bei, wer vermietet das und kann man da was ändern?
Also auch irgendwie Mieten deckeln oder sowas?
Wenn möglich und hilfreich, ja.
Ja, und ein Problem, du hast es schon angesprochen, bestellt man halt vielleicht online. Also Onlinehandel ist ja irgendwie so ein bisschen so der Feind vom Einzelhandel. Aber ihr habt auch eine Idee, wie man online vielleicht noch den Einzelhandel unterstützen kann?
Also sozusagen lokales Online-Shopping-Portal, sei es in der Stadt oder anders. Wie man das am Ende realisiert, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Aber es wäre natürlich super, wenn ich hier vor Ort weiß, keine Ahnung, ich brauche neue Schuhe, der Schuhladen in der Innenstadt hat die, ich weiß das, ich kann mir die direkt bestellen, zahle online per PayPal und gehe nur nach innen und hole die ab. Und ich habe diese ganze Suche nach welcher Schuhladen hat jetzt die Schuhe, die ich unbedingt haben will, wo gibt es die Klamotten, die ich suche, wo gibt es alle Arten an Produkte, die ich suche und ich muss nicht erstmal durch die ganze Innenstadt laufen und suchen, sondern ich weiß, wo muss ich hin, was gibt es für ein Angebot, vielleicht welches Service wird angeboten und kann das direkt über eine Online-Plattform einsehen und weiß dann vielleicht gezielter, wo kann ich hin, wo muss ich hin. Ich denke mal, damit kann man auch wahrscheinlich sehr gut kleinere Läden bewerben. Aber das sind natürlich auch mal so Möglichkeiten, dafür auch eine Werbeplattform zu schaffen für den örtlichen Einzelhandel. Es gibt, glaube ich, auch in Göttingen eine Initiative für den örtlichen Einzelhandel, die dann ihre Sticker haben von wegen Kaufe vor Ort und unterstützt Göttingen etc., dass man das natürlich mit aufgreift.
Ich glaube, das hat auch irgendwie eine Möglichkeit, da so digitale Tools zu verbessern. Wenn ich jetzt eine Website habe, wo ich mich erstmal ewig durchklicken muss, bringt mir das halt auch nichts, wenn der Laden da irgendwo aufgelistet ist. Aber dass man zum Beispiel irgendwie mehr Freifeldsuchen hat, also wie man es bei den größeren Ketten ja auch hat, dass man ein T-Shirt eingibt und alle Läden aufgelistet werden, in denen es T-Shirts gibt oder so. Dass es auch einfach einen vereinfachten Zugang nochmal gibt oder dass man auch nach Bedarfen das gliedern kann, zum Beispiel nach Altersgruppen, so Kind, jüngere Erwachsene, Senioren etc., dass man eben einen schnelleren Zugang dazu bekommt, weil das ist ja was die Ketten an sich sehr gut schaffen, wo sie auch ein sehr bequemes Shopping-Erlebnis ermöglichen. Und da brauchen wir irgendwie auch Varianten, die zumindest annähernd genauso bequem sind. Natürlich kann man jetzt keinen riesigen Versand aus dem Boden zaubern. Das alles postalisch zu verschicken wäre wahrscheinlich schwierig. Und die Menschen, die tatsächlich so mobilitätseingeschränkt sind, dass ihnen schwerfällt, die Haustür zu verlassen, da wird es dann schwierig, aber für alle die, auf die das halt nicht zutrifft, können so ja zumindest vereinfachte Möglichkeiten geschaffen werden oder Abholregale mit Vorortzahlung, so ein bisschen wie bei den Selbstbedienerkassen oder so. Das ist ja alles möglich.
Ja, und es würde ja auch, wenn man so eine Suchleiste hat, wo man eingeben kann, T-Shirt, auch wenn man sagt, na, ich möchte jetzt in die Innenstadt, aber ich möchte da nicht 4 Stunden verbringen,
ja,
kann man schon mal filtern und auch sagen, oh, den Laden kann ich noch nicht, gehe ich mal da rein. Also man entdeckt dann auch Neues quasi, was ja auch wieder dem Einzelhandel zugutekommen könnte.
Man kann es natürlich auch über so Kampagnen versuchen, wie ProCity und Mein Göttingen und so, die natürlich auch über Instagram, zumindest Mein Göttingen, die über Instagram dann viel Werbung machen mit einzelnen Straßen in Göttingen und einzelnen Läden, um auch ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist denn überhaupt da? Und wer sind denn die kleineren Läden und was hat es vielleicht auch einen Vorteil, wenn ich vor Ort einkaufe und mir das nicht bei Amazon bestelle.
Noch eine Sache war, dass ihr Göttingen jetzt unabhängig von der Innenstadt als Gewerbestandort weiterentwickeln möchtet. Ich bin da in dem Thema nicht so ganz drin, aber wir haben ja das Gewerbegebiet Dragoneranger und das möchtet ihr nicht als Gewerbegebiet erhalten. Ich sehe schon Kopfschütteln. Nein. Warum nicht?
Da ist eine riesen Grünfläche, Naturgebiet. Das kann man nicht einfach wegbetonieren und ein Gewerbegebiet hinstanzen. Ich glaube, es ist ein Thema, was uns Grünen komplett entgegensteht. Nicht noch mehr versiegeln, nicht noch mehr neue Gebiete, sondern eher da schauen, wo haben wir bereits Flächen, wie kann man die sinnvoller nutzen für Gewerbe.
Das heißt, es müsste jetzt auch nicht komplett ein neues Gewerbegebiet an sich so irgendwie dann, also wenn man jetzt sagt, Dragoneranger nehmen wir raus, müsste jetzt nicht irgendwo an der anderen Seite von der Stadt ein ähnlich großes Gebiet ausgewiesen werden, sondern ihr sagt, gucken wir mal,
was wir schon haben, was wir vielleicht sinnvoller nutzen können. Vielleicht haben wir irgendwo Leerstand, den man anders nutzen kann.
Habt ihr da schon vorab geguckt? Wisst ihr schon, ob es irgendwie Alternativen gäbe?
Dafür bin ich nicht gut genug oder nicht tief genug in dem Thema drin.
Der nächste große Punkt ist Bildung und ihr habt auch Kitas. Also ihr habt fast gestaffelt so nach Altersgruppe oder so, also so Kita, Schule, generell Jugendarbeit. Wie ist denn gerade so die Situation in Göttingen rund um Kitas und Kita-Plätze und wo seht ihr Handlungsbedarf in dem Bereich?
Grundsätzlich sind Kita-Plätze einfach relativ teuer. Wir haben uns ja auch für die soziale Staffelung, für die Bezahlung von Kita-Plätzen eingesetzt. Man hat ja einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz ab 3 Jahren. Der wird aber eher weniger in Anspruch genommen. Also es sind eher zu wenig Kinder in der Kita. Das ermöglicht zwar einerseits einen höheren Betreuungsschlüssel übergangsweise, aber das sorgt halt auch dafür, dass am Ende eigentlich wieder Personal abgebaut wird, weil halt dieser gute Betreuungsschlüssel nicht beibehalten wird. An und für sich müssen wir halt eigentlich dafür sorgen, dass es einen früheren und besseren Zugang zu Kitas gibt, der halt finanziell leistbar ist, weil frühkindliche Bildung halt nicht erst mit 6 anfangen kann. Also wenn essentielle Probleme bestehen, weiß ich nicht, zum Beispiel logopädische Probleme oder eigentlich mal Ergotherapie wichtig wäre, da muss diese Frühförderung ja möglichst schnell einsetzen und sie sollte im besten Fall halt irgendwie mit 3, 4 einsetzen, auch wenn es irgendwie Probleme gibt hinsichtlich sprachliche Probleme, also so überhaupt erstmal Deutsch zu lernen, dann ist eben mit 6 das schon ein bisschen spät. Da wäre es eben sinnvoll, wenn man mit 3 die Kinder schon in der Kita hätte und sie quasi beide Sprachen muttersprachlich lernen können. Und dafür müssen halt die Zugänge einfach verbessert werden. Es muss niedrigschwelliger werden, es muss günstiger werden und es muss qualitativ hochwertig bleiben. Auch in den Fällen, wo dann vielleicht mal Erzieherinnen ausfallen. Also es kann ja nicht sein, dass wenn in der Erkältungswelle irgendwie die Hälfte des Kollegiums krank ist, dass man halt einfach dann mit der Hälfte des Kollegiums weiterarbeitet. Oder alternativ die Kinder zu Hause betreut werden sollen von den Eltern, die eigentlich arbeiten müssten. Also man braucht ja Feuerwehrskräfte, so wie man das in der Schule ja auch zum Teil zur Verfügung stellt. Also Menschen, die dann da sind, wenn die anderen gerade krank sind. Dass man in irgendeiner Form noch so eine Grundbildung noch weiter gewährleisten kann, auch wenn gerade irgendwie Not am Mann ist. Und ich glaube, da können wir einfach viel tun, so indem man eben zusieht, dass Zugänge sozialer werden und auch, dass man sich für vermehrte Qualifizierung weiter einsetzt, sodass eben auch mehr Personal da ist.
Ihr hattet dann ja auch so einen Vertretungspool mit im Programm. Kann man sich das dann so vorstellen, es gibt quasi Leute, die arbeiten Vollzeit auch in dem Job und dann je nach Bedarf sind sie halt entweder einen Tag an der einen Kita einen Tag an der anderen? Oder also wie kann man sich dieses Anstellungskonzept vorstellen, wenn man sagt, naja, es sind ja in Anführungszeichen nur Vertretungskräfte, die nach Bedarf eingesetzt werden. Und wie ist das jetzt, wenn mal eine Woche lang alles, ich sag mal, gut läuft und kein Bedarf ist, haben die Leute dann trotzdem einen Einkommenjob? Also
es gibt ja in anderen Bereichen, also zum Beispiel in der Jugendhilfe, auch so Springerkräfte, die quasi auf Abruf bleiben. Da kriegt man dann teilweise Teile des Gehalts und wenn man dann quasi in Einsatz tritt, dann kriegt man nochmal Geld obendrauf, also quasi dann so ein bisschen auch abhängig schon auch, wie man eingesetzt wird. Aber eben schon so, dass man nicht prekär beschäftigt wird, dass man nicht irgendwelche Honorarverträge unter Mindestlohn macht oder so etwas. Dass auch die Leute trotzdem entsprechend qualifiziert sind. Also es jetzt nicht einfach Menschen sind, die per Quereinstieg da irgendwie drangekommen sind, dass man auch so eine gewisse Qualitätssicherung trotzdem bewerkstelligen kann. Aber da ist halt auch einfach wichtig, dass man eine faire Bezahlung weiterhin gewährleistet, dass man nicht darauf geht, es irgendwie möglichst einfach und komfortabel zu gestalten für die Kitas oder so, sondern dass es halt trotzdem immer noch Arbeitsplätze sein müssen, die sinnvoll abgesichert sind, wo Menschen leben können, die zumindest einen Nebenverdienst gewährleisten und die nicht zwangsläufig davon abhängig sind, ob man jetzt gerade mal eine nette Erkältungswelle hat.
Nächste Stufe wäre dann ja der Übergang zur Schule und dann die gesamte Schulzeit. Was habt ihr für die Schulen so im Wahlprogramm als wichtigste Ansatzpunkte, wo man vielleicht was ändern müsste?
Ein essentieller Punkt ist eben auch Gymnasien oder Oberschulen inklusiv zu gestalten. Also dass es nichts ist, was irgendwie alleine bei den Gesamtschulen liegt oder bei den Haupt- und Realschulen, sondern dass man auch gerade bei den weiterführenden und höher qualifizierenden Schulformen irgendwie Möglichkeiten schafft, dass zum Beispiel systemische Schulbegleitungen eingesetzt werden, dass die auch vielleicht aus öffentlicher Hand und nicht nur aus privaten Vereinsträgerschaften finanziert werden. Und auch, dass man die Möglichkeit schafft, ein Ganztagsangebot, also ein qualitativ hochwertiges Ganztagsangebot zu schaffen, in dem zum Beispiel auch Hausaufgabenbetreuung stattfinden kann, um auch die sozioökonomische Benachteiligung zu vermindern. Also dann hat man zum Beispiel noch Lehrkräfte oder SozialarbeiterInnen, die nachmittags noch in der Schule sind und die mit einem Hausaufgaben machen können, die einem vielleicht auch mal eine Frage mehr in Mathe beantworten können und bei denen die Eltern vielleicht nicht in eine Überforderungssituation kommen oder in eine Situation, wo sie eigentlich gar keine Zeit haben. Und ich glaube, das würde auch viele Eltern stark entlasten, wenn sie wüssten, okay, mein Kind ist von 7 bis 3:30 in der Schule und macht da irgendwie seine Aufgaben, wenn es nach Hause kommt, dann kann es spielen oder kann irgendwie mit den Freunden rausgehen. Es liegt nicht mehr in der Verantwortung der Eltern, dass Bildung bewerkstelligt wird, sondern es ist wirklich nur noch ihr Job, sie zu erziehen. Und die Bildung liegt dann halt in öffentlicher Hand.
Das heißt dann auch quasi da die Bildungschancen für alle Kinder aufs gleiche Niveau zu setzen.
Genau, oder zumindest anzunähern. Es wird trotzdem wahrscheinlich nicht gleich sein, aber besser.
Quasi gleiche Basis für alle.
Ja.
Und naja, irgendwann kommt man aus der Schule raus, muss dann mal arbeiten. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch diesen Übergang irgendwie zu bewerkstelligen. Wie wollt ihr da unterstützend tätig werden? Das habt ihr ja auch nochmal explizit im Programm.
Es braucht vor allem irgendwie so Orientierungsmaßnahmen und Beratungsangebote. Also, dass man eben eine Berufsorientierung in den Schulen selbst schon schafft, dass man in der 10. Klasse oder auch dann in der 12. oder so weiß, okay, das und das sind meine Möglichkeiten, so und so komme ich da dran. Vielleicht auch so und so kann ich es finanzieren. Und dass man da einfach Möglichkeiten schafft. Und auch, dass man insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche stärker an die Hand nehmen kann. Also zum Beispiel mit Orientierungspraktika, mit berufsbildenden Maßnahmen, die vielleicht direkt an die Schule anknüpfen. Viel wird das ja auch in Weiterbildungsträgerschaften angestrebt. Also dass man dann übt, wie man Bewerbungen schreibt, dass man aber auch zum Teil schon mal die ersten Fachkompetenzen lernt, die man dann für eine Ausbildung anführen kann und so etwas. Dass eben auch nachschulische Bildung nicht etwas ist, was nur AkademikerInnen Kindern zuteil wird.
Auch die Jugendhilfe soll gestärkt werden. Da habt ihr auch relativ am Anfang stehen, das muss auch in schwierigen Haushaltslagen. Überraschung haben wir in Göttingen. Genau, wo seht ihr da gerade in der Jugendhilfe so den größten Handlungsbedarf aktuell?
Ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass es eine Jugendhilfe ist, die erreichbar ist, die da ist, die vielleicht auch aufsuchend ist, die auch präventiv arbeitet, nicht erst, wenn es zu spät ist. Was vielleicht jetzt zum Beispiel aktuell auch bundesweit ein Thema ist, ist einfach das politische Abdriften von vor allem jungen Männern an rechte Ränder und auch Rechtsextreme, dass man da vorher in der Jugendhilfe, da muss man ran. Und da gibt es ja Gründe, warum das so passiert, dass man da einfach niemanden alleine lässt.
Ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass man Jugendhilfe jetzt nicht nur so interventiv irgendwie versteht. Das ist man so, ist auch immer so die erste Assoziation, so Jugendamt in Obhutnahme. Aber dass man eben auch sieht, dass das Feuer einsetzt, dass es auch wichtig ist, irgendwie Erziehungsberatungsstellen zu schaffen, auch Zugänge zu schaffen, um zum Beispiel Diagnostik, darauf folgen, vielleicht auch Schulbegleitungen zu beantragen, auch überhaupt die Informationen zu gewährleisten, aber auch halt so Angebote zu schaffen, die nicht aufsuchend sind, aber die irgendwo freie Anlaufstellen bieten. Also dass man zum Beispiel Jugendzentren stärkt, dass dort ein entsprechendes Freizeitprogramm stattfinden kann, dass man auch vielleicht früher erkennen kann, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel schwer depressiv wird oder so, dass man früh Hilfe leisten kann, die vielleicht zu Hause nicht gewährleistet ist. Also, dass man Jugendhilfe auch irgendwie groß denkt und dass man es eben nicht nur so versteht, okay, da greift halt im Notfall ein Staat ein, wenn man irgendwie die Kacke richtig am Dampfen ist und man nicht mehr gewerkstelligen kann, dass das Kind oder der Jugendliche noch bis zum nächsten Tag macht, so ungefähr. Es muss ja einfach viel früher passieren, es muss halt für alle da sein.
Ihr hattet an einer Stelle im Wahlprogramm stehen, Prävention statt Reparaturpolitik, und das beschreibt es ja wahrscheinlich ganz gut und auch nicht nur für den Bereich, sondern eigentlich für alles, weil ihr das Gleiche ja auch im Klima seht, dass man sagt, nein, man muss ja frühzeitig ansetzen und präventiv agieren, gerade im Hitzeschutz zum Beispiel. Also es zieht sich ja, das kann man eigentlich fast als Überschrift so für euer Wahlprogramm nehmen, würde ich sagen. Genau, zieht sich ja so ein bisschen durch. Das soziale Zentrum wurde, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ist ja auch so ein streitiges Thema in Göttingen bislang gewesen. Ihr sprecht euch ganz klar für das soziale Zentrum in der ehemaligen JVA aus. Warum braucht es das da? Genau an diesem Standort oder generell erstmal, also so beides eigentlich?
Also ich glaube, es ist einfach ein sehr guter Punkt, an dem alle zusammenkommen können. Auch gerade die Innenstadtslage ist halt sehr wichtig. Man kann das nicht irgendwo an den Stadtrand packen oder so, sondern es ist eben essentiell, dass das soziale Zentrum eben auch schnell zugänglich ist, dass es auch erkennbar ist, dass wenn ich durch die Stadt gehe, ich da schnell mal hinkomme, dass ich irgendwie auch die Möglichkeiten habe, Angebote für verschiedene Generationen zu schaffen, die vielleicht auch leichter mal in die obere Marschstraße kommen und weniger vielleicht irgendwo an wen der Stadtrand oder so. Also es sind ja die Buslinien auch einfach besser und kürzer und schneller. Und da ist die Zugänglichkeit dann auch einfach besser gewährleistet. Und ich glaube, dass es großes Potenzial hat, dort verschiedene Projekte auch anzusiedeln, auch niedrigschwellige Beratungen anzusiedeln, aber auch vielleicht Kreativprojekte oder Kinderbetreuung, was weiß ich was. Also so einfach sehr viele Möglichkeiten, die der Ort und die Fläche und auch der Standort bieten kann, den jetzt andere vielleicht nicht bieten könnten.
Was man dann natürlich auch immer gut mitdenken kann, was wir oft angesprochen haben, ist einfach das soziale Zentrum als Begegnungsort, um in den Austausch zu gehen, um vielleicht vom Nachbarn, den man gar nicht kennt, was Neues zu lernen, um neue Perspektiven zu sehen, aber auch als Austauschort, um, ich habe eine Idee für einen ehrenamtlichen Verein, ich will irgendwie ein Projekt starten, ich suche Leute. Wenn wir einen Ort haben, wo Menschen zusammenkommen, entsteht da auch Neues und auch Gutes. Und ich glaube, das ist vor allem für die Stadtgesellschaft, gerade in Zeiten, wo Einsamkeit immer ein großes Thema ist, ist, glaube ich, ein soziales Zentrum ein Ort, der wirklich helfen kann.
Warum kann ein soziales Zentrum nochmal mehr leisten als zum Beispiel die Nachbarschaftszentren, die ihr im Wahlprogramm auch nochmal erwähnt habt, als Orte, die man für die Begegnung zum Beispiel stärken sollte und weiter ausbauen sollte?
Ich glaube, es ist halt irgendwo auch ein Ort, in dem man Ressourcen ein bisschen bündeln kann. Also das heißt ja nicht, dass man die Nachbarschaftszentren deswegen irgendwie vernachlässigen sollte oder so. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, beides parallel zu haben. Also einerseits Nachbarschaftszentren, die sich vielleicht mit ganz konkreten, spezifischen Problemen vor Ort auseinandersetzen, vielleicht mit einem kaputten Supermarktparkplatz oder sowas. Dann aber halt auch ein größeres soziales Zentrum zu haben, was für alle in der Stadt irgendwie Anlaufstelle ist, wo man vielleicht auch nochmal eher aus den Nachbarschaftszentren heraus darauf verweisen kann, wo man, wenn man vielleicht nur eine Person hat, die Sozialberatung geben kann, die man dann dort hinsetzt und sagt, okay, da ist sie anzutreffen, da könnt ihr irgendwie mit ihr reden, Hilfeangebote bekommen etc., die man jetzt ja schlecht irgendwie nur in die Weststadt setzen könnte oder nur ins Ostviertel oder so, sondern man braucht ja irgendwie schon auch Anlaufstellen, die für alle BürgerInnen sind, also unabhängig der ganz konkreten Nachbarschaftsprobleme.
Auch noch generell ein großer Punkt im Programm ist auch so Barrierefreiheit grundsätzlich und das gilt auch für Gesundheitsangebote. Und da habt ihr auch neue Formen von Angeboten angesprochen. Was stellt ihr euch da vor?
Es gibt halt die verschiedensten Barrieren, die wir haben. Also sei es jetzt sozial, sei es finanziell, aber auch in der Mobilität. Und ich glaube, es sind Barrieren, die man umgehen kann, aber auch soziale Hürden oder Sprachbarrieren, die da im Raum stehen, die man auch bei Gesundheitsfragen einfach mitdenken muss. Wenn ich die Sprache nicht oder nicht gut kann und meine gesundheitlichen Probleme nicht kommunizieren kann, kann man mir auch nicht so gut helfen. Da wird zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ich glaube, wir haben es Gesundheitskiosk genannt. Da gehen wir wieder so ein bisschen in Richtung aufsuchende Arbeit, dass man mal eher zu den Leuten geht, um eben diese Mobilitätshürden mal abzubauen.
Aber ich glaube, es sind halt auch irgendwo zwei unterschiedliche Aspekte, die man so ein bisschen mitdenken muss. Mhm. Ich glaube, für viele ist eben Gesundheitsprävention schon auch ein Thema und dass man einfach schaut, dass man zum Beispiel Zugänge schafft zu Sport, gesunder Ernährung, aber auch medizinischer Versorgung. Also so, wo gehe ich hin, wenn ich jeden Tag Kopfschmerzen habe oder so. Also vielleicht auch fachärztliche Zugänge zu schaffen, aber dann halt auch insbesondere dann, wenn Behinderungen vorliegen, die Möglichkeit zu schaffen, Pflege zu organisieren, auch relativ bürokratiearm Pflege zu organisieren, dafür zu sorgen, dass man Assistenzen zur Verfügung gestellt bekommt, vielleicht auch ein ambulanter Pflegedienst einmal irgendwie den Thrombosestrumpf anzieht oder so. Das ist auch was, was nicht nur ältere Menschen betrifft, sondern was halt vielfältig auch schon Menschen mittleren Alters und junge Menschen betrifft und betreffen kann. Und damit auch irgendwo eine Entlastung zu schaffen für Angehörige, die eben weitestgehend mit Pflege beschäftigt sind und die das auch neben ihren Vollzeitjobs mitunter noch machen.
Ja, ich denke mal, Prävention und auch vor allem Sport, was du ja gesagt hast, ist da auch ein Riesenpunkt, den man mal, wo es sich, glaube ich, lohnt, das anzugehen. Wir haben das ja am Campus mit dem Healthy Campus. Was so ein Ding ist, einfach mal in die Stadtteile gehen und sagen, ey, das sind Sportangebote, die gibt es hier, aber auch im Stadtgebiet. Die helfen wirklich auch gesund und fit zu bleiben. Und ich glaube, das kann man auch wirklich einfach mal einbeziehen. Und dann mache ich das Thema Männer- und Gesundheitsprävention jetzt mal gar nicht auf. Das ist nochmal ein ganz anderes Riesenthema.
Ich glaube, da muss man halt auch irgendwie bedenken, dass so viele Menschen gar nicht in der Lage sind, Sport zu machen. Dass man da auch irgendwie zum Beispiel gelenkschonende Sportarten mitdenkt. Also dass man vielleicht auch eher mal einen Zugang schafft zu Schwimmangeboten oder Wassergymnastik oder so. Dass man quasi Bewegung in den Fokus setzt und weniger darauf geht, hey, hier ist ein Laufclub und ihr könnt auf den nächsten Halbmarathon trainieren. Das ist ja nichts, was für die Masse besonders zugänglich ist. Sondern dass man auch schaut, okay, was ist unter den Konditionen, die ich jetzt hier gerade habe, möglich? Wie kann ich irgendwie Gesundheit, wenn ich sie denn habe, erhalten, ausbauen, wie auch immer. Aber auch zu sehen, wo es vielleicht nicht geht und was man dann vielleicht auch als Alternativen schaffen könnte, wo man vielleicht auch, weiß ich nicht, auf Physiotherapie gehen kann. Also wie man quasi Verbesserung schafft, die aber individuell angepasst ist und die nicht so sagt, wenn ihr jetzt ein bisschen lernt, wie ihr Gemüse schnippelt und einmal die Woche laufen geht, dann ist euer Leben tipptopp. Weil man muss auch erstmal an den Punkt kommen, wo man die Zeit dazu hat, wo man irgendwie auch die Ressourcen dazu hat, wo man auch physisch dazu in der Lage ist und dass man da auch die Ausgangskondition verbessert und auch strukturell verbessert.
Sport ist ja auch nochmal explizit Teil des Programms. Da habt ihr ganz klar gesagt, Kultur oder Sport, das ist eigentlich gar keine Frage. Beides hat den gleichen Wert. Und warum sind diese beiden Bereiche wichtig für unsere Demokratie?
Ich glaube, es sind halt beides zwei sehr wichtige Teilhabeorte. Natürlich ist vielleicht der Zugang zu Sport etwas niedrigschwelliger als zu so klassischen Kulturprogrammen, wenn man so möchte. Aber Kultur ist ja auch nicht nur, ich gehe heute mal ins Deutsche Theater, sondern Kultur kann ja auch bedeuten, hey, ich gehe jetzt zu einem coolen Techno-Rave oder so. Also Subkultur wird dort ja eigentlich auch mitgedacht. Und das sollte auch etwas sein, was einfach für alle zugänglich bleibt und was auch nicht als Luxusgut betrachtet wird. Dass, wenn ich das möchte, ich mich auch mal in ein Klavierkonzert setzen kann. Ist natürlich die Frage, ob zum Beispiel Sozialisationsbedingungen und so das überhaupt begünstigen, ob da auch, sag ich mal, eine positive Haltung irgendwie von Schulseite aus, von familiärer Seite aus erzeugt wird. Aber grundsätzlich sollte es erstmal möglich sein. Es sollte möglich sein, dass man sich die Mitgliedschaft für einen Sportverein leisten kann, dass man auch die Informationen dazu kriegt, wie man sich jetzt bei so einem Sportverein anmeldet und dass man auch genug Freizeit ermöglicht bekommt von seinem Arbeitgeber oder von Schule, Uni, Ausbildungsstelle, um überhaupt diesem Sport nachgehen zu können. Und ich glaube, dass wir da halt einfach daran arbeiten müssen, dass nicht nur zum Beispiel Vereinsmitgliedschaften günstig genug bleiben, sondern auch, dass man weiß, wie das geht. Also, dass man an die Informationen kommt, um dahin zu kommen, dass man auch irgendwie an diese sozialen Gruppen kommt, die man vielleicht jetzt nicht im näheren Umfeld hat. Und natürlich ist es irgendwie entspannter, in eine Laufgruppe zu kommen, wenn all meine Freunde auch laufen. Aber wenn meine Freunde vielleicht selber die Zugänge nicht haben, dann muss ja irgendwo auch eine Stelle sein und das sollte eigentlich die Stadt sein, das sollten öffentliche Trägerschaften sein, vielleicht auch gemeinnützige Organisationen, die diese Informationen und die Zugänge schaffen.
Generell Inklusion oder auch die Möglichkeit mitzumachen, habt ihr jetzt angesprochen. Wie sieht das so mit inklusiven Sportangeboten aus? Also gerade wenn man sagt, man hat irgendwie vielleicht eine körperliche Beeinträchtigung, man würde gerne irgendwo mitmachen, Angebote gibt es gerade nicht so viele. Wollt ihr da auch noch konkret irgendwo ansetzen und fördern, dass sowas verstärkt angeboten werden kann?
Ich glaube, wir haben ja hier in Göttingen die Paralympics gehabt oder einen Teil davon und da immer viele Angebote. Und das ist natürlich auch ein Standortfaktor irgendwo, aber auch eine Möglichkeit, auf solche Angebote, solche Sportarten hinzuweisen und da den Fokus drauf zu legen, das auch zu stärken. Das werden wir auf jeden Fall weiterhin tun. Eben als Thema der gesellschaftlichen Inklusion. Ich denke mal, Sport ist da eine sehr gute Möglichkeit, auch Menschen zusammenzubringen.
Nochmal ein kleiner Schwenk wieder zurück zum Kulturbereich. Da wollt ihr ja, war vorhin auch schon mal angesprochen, beim Deutschen Theater zu sparen, ist gar keine Frage. War hier eine Aussage und genau, gespart wird da ja auch gerade nicht, da wird ja viel gemacht. Aber ihr wollt auch nicht nur die großen etablierten Kultureinrichtungen quasi weiter unterstützen und am Leben halten, sondern auch, ich sag mal, den kleineren Kulturschaffenden quasi Möglichkeiten bieten. Was ist da bei euch geplant?
Was wirklich wichtig ist für kleine Kulturschaffende ist, wie bekomme ich Zugang zu den Räumen, die ja vor Ort existieren, ohne dass ich bereits etabliert bin. Dass wir dort als Stadt fördern, dass wir vielleicht einen Raum zur Vernetzung geben unter Kulturschaffenden, wo natürlich auch neue Ideen entstehen können, wo vielleicht jemand einen Ort hat und jemand anderes hat die Idee, dass sie da Menschen in Austausch kommen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das Wichtige ist, glaube ich, wirklich der Austausch zwischen den Leuten und eine Vernetzung. Natürlich auch eine Förderung, auch finanziell sind da immer Sachen, die da im Raum stehen.
Noch eine andere Möglichkeit zur Vernetzung wäre dann wieder weg von der Kultur. Ihr wollt Ortsräte noch ein bisschen stärken und mehr Ortsräte und auch innerhalb des Göttinger Stadtgebiets einzelne Ortsräte aufbauen quasi. Genau, wie wollt ihr generell so die politische Teilhabe aus der Göttinger Bevölkerung oder so die, ja doch, kann man glaube ich so nennen, gestalten?
Wir haben ja natürlich schon einige Ortsräte, die auch echt gute Arbeit machen. Also ich weiß, dass das in Wehende und in Geismar gerade auch die Grünen wirklich aktiv sind, auch wirklich stark. Je nachdem, wo diese Ortsräte dann aufgebaut werden sollen, sind es vielleicht auch nicht unbedingt Orts-, sondern Bezirksräte. Das ist alles so eine sehr lange Geschichte, was ist rechtlich möglich und was idealerweise haben wir natürlich in jedem Stadtteil ein Orts- oder Bezirksrat. Da muss man dann schauen, wie kommt man dahin. Politische Teilhabe, kurz gefasst, so viel wie möglich und gewünscht. Also wenn die Menschen vor Ort politisch teilhaben möchten, werden wir immer dafür sein, das auch zu fördern. Beispielsweise das Jugendparlament ist da so eine Geschichte.
Überhaupt politisch partizipieren zu können, ist ja auch einfach ein krasses Privileg. Also ja. Da braucht man auch einfach entsprechende Ressourcen. Also da muss man vielleicht auch nach der Schule noch genug Freizeit haben, um sich im Jugendparlament einbringen zu können, beziehungsweise muss auch in der Lage sein, vielleicht auch mal vereinzelt Dinge nachzuarbeiten alleine. Aber auch in den Ortsräten sind sie ja häufig sehr, also im Schnitt sehr alt. Und das liegt ja einfach daran, dass man ja diese Zeitkapazitäten auch mitbringen muss. Also im Prinzip muss man jetzt nicht unfassbar viel gönnen. Man kann jetzt nicht mehr als halt jeder andere auch. Aber man braucht halt die Zeit. Also man braucht ja die Zeit, um sich in Dinge einzuarbeiten. Man braucht Zeit, um irgendwie sinnvolle Aussagen treffen zu können, die auch based sind, also die irgendwie eine Form von Evidenz auch aufweisen. Ja. Wo man halt ja, sich nicht einfach nur spontan irgendwas zusammenreimt, sondern halt auch wirklich Ahnung hat von der Materie. Und das ist dann halt auch schnell mal irgendwie ein Teilzeitjob, der nicht bezahlt wird. Da muss man ja auch irgendwie Zugänge erleichtern. Also dass Kinderbetreuung finanziert wird, sodass gerade auch Menschen in der Familiengründungsphase irgendwie sich mit einbringen können. Dadurch ist ja dann auch irgendwie wieder mehr Elternpartizipation gewährleistet. Man hat auch mehr die Blickwinkel von Eltern vor Ort. Also wie blicken sie auf den Spielplatz in unserem Ortsteil? Wie blicken sie auf die schulischen Strukturen? Und was fehlt vielleicht auch an Stellen? Und das ist dann halt nicht gegeben, wenn man selber irgendwie schon 70 ist oder so. Also so, ich gehe jetzt mit 70 nicht auf den Spielplatz. Und ich glaube, dass man da halt auch irgendwie die Verbindung nochmal zum Rat und auch zum Kreistag jeweils verbessern kann. Mhm. Dass man halt auch ganz konkret von den Problemen vor Ort erfährt. Weil wir wohnen auch nur in einem Haus, an einem Ort und kriegen eben so viel mit, wie man uns mitteilt, so ungefähr. Und da müssen ja einfach die Kommunikationswege verkürzt werden. Es muss effizienter werden, es muss irgendwie auch ja, Veränderung vor Ort anregen. Und ich glaube, der Frust ist einfach groß, wenn man versucht, sich vor Ort zu beteiligen und das Gefühl hat, dass die Anliegen, die man eigentlich hat, nicht wirklich ankommen und nicht wirklich einen Effekt haben. Und das führt dann auch schnell dazu, dass Leute wieder damit aufhören, sich irgendwie einzubringen.
Das ist dann ja auch wieder so ein bisschen so eine Verzahnung generell mit allen anderen Bereichen, wo ihr auch sagt, ein Austausch, also sei es jetzt auch mal nicht unbedingt direkt auf politischer Ebene, sondern sagt man, man geht ins Nachbarschaftszentrum und kriegt mal mit, was bei den Nachbarn abgeht, weil man sich mal unterhält. Dann ist es ja auch also ein weiterer Schritt, wo man sagt, hey, wir erkennen alle ein gemeinsames Problem, das kann man mal im Ortsrat behandeln. Ja. Heißt generell, dieser Austausch ist auch ein wichtiger Punkt, den ihr fördern wollt.
Absolut. Ich glaube, es ist gesellschaftlich nicht zu unterschätzen.
Und wenn man sich jetzt so ein Wahlprogramm anschaut, dann hat man ja immer super viele Punkte, wo man sagt, naja, das möchte ich irgendwie anders machen, da habe ich irgendwie Ideen. Was läuft denn gerade so richtig gut im Stadtrat oder generell mit Sachen, die der Stadtrat umgesetzt hat oder generell in Göttingen? Wo sagt ihr so, das ist richtig, läuft richtig top, das hat die Stadt richtig gut gemacht?
Die eine Sache, die jetzt wirklich, wirklich gut war, war der qualifizierte Mietenspiegel. Auch wirklich richtig, richtig gut war der Rattenscheid, dass zumindest Rattenscheid 1 angenommen wurde, Rattenscheid 2 leider nicht. Aber da ist ein dickes, fettes Aber dran.
Die Umsetzung?
Die müssen wir jetzt umsetzen. Und wir werden uns immer dafür einsetzen, den umzusetzen.
Ich schließe mich an. Ich hätte tatsächlich die beiden Punkte irgendwie herausgeheilt. Ich meine, der Radentscheid wird ja teilweise schon umgesetzt, was aber dann halt auch dazu führt, dass irgendwie im Ostviertel so gefühlt jede zweite Straße zu ist und nicht so richtig Alternativen geschaffen werden. Dass man da halt auch irgendwie das halt auf ganz Göttingen denkt. In Wende ist es entspannt. So hat man eine Fahrradstraße, die sich einmal durchzieht. Ist eigentlich ganz nett. Aber in anderen Teilen, nach Krone hoch oder so, hört es halt auch einfach irgendwann auf. Und es hört auch manchmal ziemlich in der Wallerei auf. Und dann muss man ja auch einfach dafür sorgen, dass die Fahrradwege sich halt auch durchziehen. Dass man zum Beispiel auch irgendwie bis nach Ellihausen kommt oder so mit dem Fahrrad, ohne dass man da irgendwelche Schotterweitwege fahren muss. Das muss ja irgendwie auch zu Ende gedacht werden. Ich verstehe jede Person, die auf dem Dorf dann eher über ein Auto nachdenkt, als mit dem Fahrrad sich von A nach B zu bewegen, selbst wenn man körperlich dazu in der Lage ist. Weil wo sollen wir langfahren? Also.
Ja, habt ihr sonst zum Abschluss noch irgendwelche Punkte, die wir jetzt nicht hatten, wo ihr sagt, die wären euch noch wichtig, dass die nochmal zur Sprache kommen?
Was natürlich immer ein Punkt ist, wenn wir in Energiewende hingehen und Stadtwerke rekommunalisieren, ist ein Punkt, den wir anstreben. Um einfach auch, wir brauchen mehr grundlegende Infrastruktur hier vor Ort, die in öffentlicher Hand ist, um weg von Profitinteressen zu kommen, um letztendlich für die Menschen vor Ort zu sorgen und nicht für den Kontostand von sonst wem. Was uns, glaube ich, mit diesem Programm sehr wichtig ist, dass wir das Programm schreiben und auch den ganzen Prozess angeleitet haben für die Leute vor Ort.
Im Prinzip haben wir das schon irgendwie genannt, aber ich finde es auch sehr essentiell, dass man versteht, dass Klimaschutz nicht so ein Add-on ist. Also, dass es nicht so ein Nice-to-Have, wenn wir sonst alles finanziert haben, sein kann, sondern dass halt insbesondere sowas wie Hitzeschutz einfach immer wichtiger wird und auch darüber entscheidet, ob man das Haus noch verlässt oder ob man lieber im Keller bleibt. Es wird ja auch irgendwie immer dramatischer, wenn man eine chronische Erkrankung hat, eine Behinderung, wenn man sehr jung, sehr alt oder in irgendeiner Form körperlich geschwächt ist, kann man nicht bei 35 Grad in die brütende Hitze auf den Asphalt gehen. Und da braucht es halt einfach Möglichkeiten, schnelle Veränderungen zu schaffen und auch dafür zu sorgen, dass die Städte kälter sind, dass insbesondere Göttingen kälter wird. Und da kann man halt den Blumenkasten nicht mehr als so wahnsinnig optional betrachten. Und auch bei der Grünwiese geht es ja nicht mehr darum, ob die Biene noch genug zu frühstücken hat. Und da geht es halt um ganz essentielle Alltagsthemen, um die Frage von sozialer Teilhabe, um die Frage, ob ich noch alleine einkaufen gehen kann.
Das war ein Interview zum Wahlprogramm der Grünen für die Stadt Göttingen. Benita Holkamp hat dafür mit Lilly-Marie Arendt und Justin Stör gesprochen.